Wisst ihr, was ich richtig gut an Jesus finde? Was mich an Jesus immer wieder neu fasziniert, ist, dass er immer wieder ganz anders ist, als ich es erwarte. Immer wieder zeigt er sich von einer ganz anderen Seite. Sobald man denkt, man hat ihn verstanden, so ging mir das diese Woche, als ich angefangen habe, mich vorzubereiten, da liest man plötzlich wieder was und denkt, Moment, ist das auch von Jesus? Hat der das auch so gesagt? Jesus, der hat nämlich, wenn man sich mal so die Evangelien so am Stück durchliest, so ein Evangelium, dann hat der in einer ganz schönen, steten Regelmäßigkeit die Erwartungen der Menschen enttäuscht. Zumindest die Erwartungen von einer bestimmten Gruppe. Jesus, der hat vielen Armen, vielen Ausgestoßenen, vielen Marginalisierten, denen hat er neue Erwartungen, Hoffnung gegeben. Aber eine Gruppe, die hat der ganz schön oft enttäuscht. Und es waren die besonders Frommen. Die Menschen, die es richtig mit Gott machen wollten. Die es ganz ernst gemeint haben. Die sich ganz doll angestrengt haben. Den hat er immer wieder vor den Kopf gestoßen. Und ich glaube, ganz oft, wenn wir das lesen, dann lesen wir das mit aus so einem Abstand raus, haben da auch vielleicht manchmal sogar eine gewisse Portion Belustigung oder Arroganz dabei. Wir freuen uns vielleicht manchmal schon fast diebisch, dass es denen mal wieder so richtig gezeigt hat, wie der Hase langläuft. Und vergessen dabei, dass wir noch genau zu denen gehören. Gehören wollen oder gehören scheinen. Zu denen, die es ganz besonders ernst meinen. Und rein historisch betrachtet sind die Freikirchen dadurch entstanden, dass man gemeint hat, die Landeskirche sei nicht fromm genug, müsste frommer werden. Man muss ernster meinen. Deswegen müssen wir ganz genau hinschauen, besonders genau hinschauen, wenn Gott mit den Frommen ins Gericht geht. Denn es sind wir. Und jetzt kommt der Text, um den es heute gehen soll. Steht in Markus 2, könnt ihr aufschlagen, Markus 2 oder hier vorne mitlesen, ab Vers 23. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatas, des Hohenpriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Das ist der Text. Wenn man sich diesen Text anschaut, muss man sich fragen, okay, um was geht's hier eigentlich? Dieser Text, der hat mindestens zwei verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist, es geht um den Sabbat. War jetzt nicht so schwierig. Habt ihr euch wahrscheinlich gedacht. Zur Zeit Jesu, da war das Sabbatgebot eines der wichtigsten Gebote überhaupt. Es war das wichtigste Gebot von den 10 Geboten neben dem ersten Gebot. Dieses, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, das war das Wichtigste. Und dann kommt aber das Sabbatgebot und das sieht man allein schon vom Umfang, wenn man sich die 10 Gebote anschaut, das Sabbatgebot ist umfangreicher als alle anderen Gebote zusammen. Das Sabbatgebot, das stand unter einem ganz besonderen Schutz im Alten Testament. Und es klingt für unsere Ohren vielleicht ein bisschen grausam, aber der Sabbatschänder, so heißt es zum Beispiel in 2. Mose 31, Vers 14, der soll getötet und aus dem Volk ausgerottet werden. Klingt erstmal vielleicht ein bisschen barbarisch, aber für die Juden der damaligen Zeit war der Sabbat ein Zeichen nationaler Identität. Dass man am Sabbat die Arbeit hat ruhen lassen, das hat die Juden von allen Nachbarvölkern unterschieden. Das war ihnen so heilig, dass es für den Sabbat Märtyrer gab. Die Juden, die kamen des Öfteren militärisch in echte Bedrängnis, weil sie sich geweigert haben, am Sabbat eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und das wussten die Nachbarvölker. Das haben die genutzt. Und als die Römer gemerkt haben, wie ernst es den Juden mit dem Sabbat ist, nach langem Hin und Her haben sie ihnen den gewährt. Sie durften als einziges der von allen eroberten Völkern, durften sie am Sabbat frei machen. Das war ein ganz hohes Gut für die. Das war teuer erkauft. Das war im wahrsten Sinn des Wortes mit Blut errungen. Deswegen haben die Juden diesen Tag heilig gehalten. Das war ein religiöses Symbol, das war ein nationales Symbol, das war ein Symbol der Gruppenzugehörigkeit. Wer den Sabbat hält, der ist einer von uns. Wer ihn nicht hält, der kann kein Jude sein. Und die Schriftgelehrten, die haben in jahrzehntelanger Kleinarbeit, haben die einen Katalog zusammengestellt mit 39 Tätigkeiten, die am Sabbat verboten waren. Und da fanden sich zum Beispiel Tätigkeiten wie Ernten oder auch das Verarbeiten der Ernte, alles, was nur in diesem Zusammenhang im geringsten nach Arbeit aussah, war verboten. Und das Ehrenraufen, also Ehrenausreißen, das gehörte auch dazu. Und vor dem Hintergrund versteht man jetzt vielleicht, warum die Schriftgelehrten und Pharisäer so ein Problem damit hatten, was Jesus hier macht. Der hat nämlich das Symbol ihrer Gruppenidentität in Gefahr gebracht. Er hat den Sabbat und die Dinge, die man an ihm tun darf, in ihren Augen, die hat er einfach glattweg übergangen. Was macht Jesus, als er damit konfrontiert wird? Er antwortet denen, die sich auf die Bibel beziehen, mit einer anderen Bibelstelle. Er sagt, schaut doch mal hin, das kann man auch in Ausnahmen anders sehen. David hat das auch gemacht. Ihr habt eine Brille auf beim Bibellesen. Und ihr seid, ob ihr es wollt oder ob ihr es bewusst macht oder nicht, ihr seid selektiv. Und das ist in Ordnung. Jeder hat so eine Brille auf. Aber vergesst es nicht, dass eure Brille eben nur eine Brille ist und nicht die mit Löffeln sich einverleibte Weisheit. Denn die Bibel sagt auch andere Dinge. Und dann sagt er, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht andersrum. Der Sabbat, dieses Gebot, diesen einen Tag zu ruhen, das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot Gottes für den Menschen, aber kein Verbot. Ein Angebot, einmal die Woche Pause zu machen. Das ist ein Geschenk, ein Angebot, kein Verbot. Es ist für den Menschen da, es ist für ihn gemacht und nicht umgekehrt. Und dann schließt er das ab mit den Worten, deshalb ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Und mit Sohn des Menschen ist er selbst gemeint. Jesus sagt, ich stehe über dem Sabbat. Und es gibt jetzt gerade gute Gründe, dieses Sabbatgebot zu brechen. Obwohl es vom Grundsatz gut ist. Aber nicht das Gebot ist der Herr, sondern ich. Das ist die erste Ebene von diesem Text. Die Frage, wie geht man mit dem Sabbat um? Und die stellt sich uns jetzt nicht mehr so wahnsinnig direkt oder brisant. Keiner wird gesteinigt hier, wenn er sonntags arbeitet. Sonst wäre der Pastorenberuf im wahrsten Sinne eine aussterbende Berufsgruppe. Aber ich glaube, es macht trotzdem Sinn, über unseren Umgang mit diesem Angebot Gottes nachzugehen. Wie halten wir es damit? Und dann ist da aber noch die zweite Ebene. Nicht die Sabbatdiskussion, sondern um was geht es hier eigentlich? Geht es um ein paar Ehren auszurupfen? Um was geht es hier eigentlich? Warum ist das Ganze so brisant? Was ist die Geschichte dahinter? Und was es meiner Meinung nach Markus hier wirklich geht, ist Folgendes. Das sieht man, wenn man den Kontext anschaut. Es geht nicht um den Sabbat per se, sondern der Sabbat ist ein Pars pro Toto. Der Sabbat ist ein Teil, das fürs Ganze steht. Es geht hier um den Umgang mit Gesetz und Gesetzlichkeit. Und wenn ihr eine Bibel habt, lest mal um diese Stelle drumherum. Da geht es die ganze Zeit darum, wie Jesus mit anderen in Konflikt gerät, immer mit den Frommen, weil sie sagen, so geht das nicht. Hier gibt es doch ein Gebot. Und Jesus sagt, ja Moment, aber mach aus einem guten Gesetz keine Gesetzlichkeit. Es geht hier um den Umgang mit Gesetz und Gesetzlichkeit. Und da wird die Sache sehr, sehr interessant und brisant für uns. Denn aus guten Gesetzen kann leicht schädliche Gesetzlichkeit werden. Dass plötzlich ein Gebot, ein Angebot, das uns dienen soll, zu etwas wird, das uns knechtet, das plötzlich über allem thront und zum alles entscheidenden Identitätsmerkmal wird. Damals hörte beim Sabbat der Spaß wirklich auf. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, bei welchem Gebot hört eigentlich für uns der Spaß auf? Welches der vielen Gebote ist für uns zu so einem Identitätsmerkmal geworden? Ab wann hört denn unserer Meinung nach jemand auf, Christ zu sein? Was halten wir für mit dem Christsein nicht mehr vereinbar? Jede christliche Gruppierung, die hat ja so ihre eigenen Lieblingsgebote. Und je nachdem, in welchem Umfeld man aufgewachsen ist, wie man religiös sozialisiert ist, je nachdem gibt es da sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Bei manchen Kreisen von Christen, da fängt es bei der Kleidung an. Da wird das Christsein von der Frau ernsthaft in Frage gestellt, wenn sie keinen langen und in Klammer unförmigen Rock trägt. Oder wenn sie keine sehr, sehr langen Haare hat. Und das klingt für die allermeisten, glaube ich, von uns seltsam. Ich bin zum Teil in Gemeindekontexten aufgewachsen. Da war das so. Da war das ein Gruppenmerkmal, Identitätsmerkmal für drin sein oder draußen sein. Bin übrigens froh, dass das hier bei uns kein Identitätsmerkmal ist. Es könnte Kleidung sein. Vielleicht haben wir ein anderes Lieblingsgebot, zum Beispiel das fünfte. Und wir sagen, Moment, hier hört der Spaß auf. Du sollst nicht töten. Und wir haben dabei Themen, zum Beispiel wie Militärdienst im Kopf, Gewalt, Krieg, Abtreibung. Vielleicht haben wir sogar Fleischessen im Kopf. Und sagen, hier hört der Spaß auf. Oder vielleicht das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Und wir sagen, hierüber definiert sich Christsein. Wir verbinden damit Themen wie Scheidung, Wiederheirat, voreheliche Sexualität, Homosexualität und so weiter. Die 10 Gebote, die sind gut. Aber für manche sind die konkreten Anwendungen, die konkreten Interpretationen daraus, sind die auf einmal mehr geworden als gute Gebote. Die sind nämlich ganz heimlich zu einem Prüfstein für wahres Christsein geworden. Das ist genau das, was bei den Juden mit dem Sabbat passiert ist. Und Jesus sagt, Achtung Leute, das darf nicht passieren. Da wird nämlich aus Gesetz Gesetzlichkeit. In der Geschichte direkt nach unserer, da geht es auch um den Sabbat. Dass Jesus am nächsten Sabbat einen Kranken heilen wollte. Und die Schriftgelehrten, die waren dagegen. Die sagen, Mensch Jesus, du kannst doch bitteschön bis morgen warten. Wo ist das Problem? Einfach einen Tag warten. Das genau ist Gesetzlichkeit. Wenn ein Gesetz über einem Mensch steht. Wenn man merkt, okay, jetzt halte ich zwar den Buchstaben ein, aber das tut dem Menschen nicht gut. Für den Kranken macht dieser Tag einen Unterschied. Jesus, der positioniert sich sehr klar gegen Gesetzlichkeit. Er sagt, das Gebot ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Gebote. Aber Jesus ist auch nicht gegen das Gesetz. Das, was ich gerade gesagt habe, könnte man leicht im Sinne von einer pluralistischen Beliebigkeit verstehen und auslegen nach dem Motto, naja, ich halte mich an die Gebote, wenn mir es passt und wenn es mir zu anstrengend oder zu unbequem ist, dann eben nicht. Das funktioniert nicht mit Jesus. Am Ende von seiner Bergpredigt, als Jesus sehr deutliche Worte gesprochen hat, die sehr krass sind, sowas wie, du sollst deine Feinde lieben, du sollst deine andere Wange hinhalten, wenn dich einer schlägt. Du sollst immer und immer wieder vergeben. Ganz egal, ob der andere einlenkt oder nicht. Also nachdem er diese ganzen Sachen gesagt hat, da sagt er einen sehr harten Satz. Er sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist klug. Wer es nicht tut, der ist strohdoof oder dumm. Hören ist gut und wichtig. Im Gottesdienst zu sein, wunderbar. Predigt, zuhören, gut. Mitschreiben, 100 Punkte. Es gut finden, mir am Ende des, am Ausgang sagen, hast du schön gemacht, auch schön. Aber das reicht nicht. Wer sie hört und tut, darum geht's. Das ist das Entscheidende, das Tun. Jakobus, der sagt das so deutlich. Er sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Der ist mausetot, den kann man in die Tonne kloppen. Wenn wir nur bla bla machen, aber nicht danach leben, dann sollten wir uns lieber die Luft für was anderes sparen. Jetzt können wir denken, Mensch, kommt jetzt nicht doch wieder Gesetzlichkeit sozusagen über die Hintertür rein? Dass es eben doch darum geht, den ganzen Anforderungskatalog zu erfüllen, koste es, was es wolle und wehe, wenn nicht. Jakobus, der führt es weiter aus. Nachdem er sagt, wie wichtig das Handeln ist, der sagt er Folgendes. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Jakobus verwendet hier einen Begriff oder Begriffe zusammen, die würde ich an sich von meinem Naturellen nicht zusammenbringen. Das Gesetz der Freiheit. Klingt erstmal widersprüchlich. Gesetze, Dinge, die mich reglementieren, die mir sagen, was geht und was nicht geht, die nehme ich erstmal nicht als freimachend wahr, sondern als Einschränkung. Und ich habe das Gefühl, ganz oft denken wir so auch über Gott. Was sagt Gott zu? Nein. Was sagt Gott zu? Nein, auch nicht. Was sagt Gott zu Spaß? Nein, bitte nicht zu viel. Was sagt Gott zu Freude? Na gut, wenn es sein muss. Aber nicht so arg, ja? Das ist, glaube ich, erstmal die Vorstellung, die viele Leute im Kopf haben. Dass sozusagen Gott gibt ganz viele Gebote und die sagen immer nein, 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 nein. Jetzt spricht hier Jakobus von Freiheit. Von Freiheit, die durch das Befolgen des Gesetzes entsteht. Durch das nachhaltige, langfristige, ausdauernde Befolgen. Er hat recht aus meiner Sicht. Wenn ich Gottes Wort Folge leiste, auf lange Sicht, dann wird mich das frei machen. Auch wenn sich's erstmal anders anfühlt. Zum Beispiel beim Thema Geld. Ich soll was von dem, was ich verdiene, abgeben. Wo ist da bitteschön Freiheit? Ich hätte viel mehr Freiheit, Gestaltungsraum, wenn ich das Geld hätte. Ist doch logisch, macht erstmal nicht viel Sinn. Aber ich habe das gelernt, je mehr ich abgebe, je mehr ich Geld investiere in gute Dinge, in Dinge, die anderen Menschen zugutekommen, umso freier werde ich. Geld hat nämlich eine Macht. Geld hat die Macht, mich gefangen zu nehmen, mein Denken gefangen zu nehmen. Dass ich ganz viel in meinem Kopf darum dreht, noch mehr zu bekommen oder das, was ich habe, nicht zu verlieren oder gut zu investieren oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, je mehr ich abgebe und Gott vertraue, dass er uns versorgt und dass er was Gutes mit dem macht, was ich abgebe, umso freier werde ich. Oder das Thema Vergebung. Warum sollte man jemand vergeben, der mich dauernd nervt, ärgert, mobbt, was auch immer? Ich meine, dann kommt er ja noch durch mit seinem Verhalten, wenn ich dem auch noch vergebe. Das macht keinen Sinn auf den ersten Blick. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich vergebe, dann ändert es nicht zwangsläufig den anderen. Aber ich werde frei. Ich werde frei davon, permanent seine Schulden, die er bei mir gemacht hat, aufzurechnen, Buch zu führen, sagen, so, und wieder was dazu, und wieder was dazu. Ich werde frei davon, sie ihm permanent vorhalten zu müssen. Sei es echt vorzuhalten oder in Gedanken, in meinem Kopfkino, was abläuft. Ich werde frei davon, das, was er an mir verbockt hat, ihm immer hinterherzutragen. Auch wenn es gegen die Intuition ist, weil ich habe ja schließlich recht, macht es total Sinn, so wie Jesus das sagt. Es ist einfach nur klug für mich, wenn ich vergebe. Oder um auf dieses Beispiel von unserem Text zu kommen, einen Tag die Woche an Gottes Rhythmus teilzuhaben. Einen Tag lang nichts zu tun. Mir fällt das total schwer. Ich mag es sehr gerne, wenn es busy ist, wenn viel los ist. Ich finde Arbeiten was Schönes. Meine Jobs machen mir total viel Spaß. Und wenn man ganz viel zu tun hat, ist man ja auch wunderbar wichtig dabei. Von daher, ich mag das, viel zu arbeiten. Aber dann darauf zu hören, dass Gott sagt, mach mal einen Tag die Woche frei. Das macht frei. Das ist zum einen gesund, um mich nicht völlig auszupowern, aber vor allem macht es in der Hinsicht frei, weil das ein Tag ist, in dem ich mir bewusst werde, auch wenn es noch so viel zu tun gäbe, ich muss die Welt nicht retten. Das ist Gottes Job. Das macht frei. Das nimmt Verantwortung. Gottes Gebote sind gut. Die machen frei. Das Gesetz ist gut, wenn es nicht zur Gesetzlichkeit wird. Wenn ich die Gesetze nicht missbrauche, um mich oder andere zu unterdrücken, um ihnen eine Regellast auflege, die sie in Ketten legt, anstatt Freiheit zu bringen. Gott hat uns die Gebote nicht gegeben, uns zu verurteilen, sondern um uns zu helfen. Und wenn ein Gebot nicht hilft, dann dürfen wir nicht nur, sondern müssen wir es vielleicht sogar missachten. Nicht, weil das Gebot schlecht wäre, sondern einfach deshalb, weil es keine Regel gibt, die immer und zu allen Zeiten unter allen Umständen gleichermaßen angewandt werden muss. Die 10 Gebote und viele andere biblische Normen, die sind wunderbar, die sind lebensermöglichend, sind als Hilfe gedacht und in den allermeisten Fällen helfen sie tatsächlich, aber nicht immer. Es gibt Fälle, da darf man den Sabbat brechen. Es gibt Fälle, da darf man vielleicht Vater und Mutter nicht ehren. sondern muss ihnen den Gehorsam verweigern. Oh weia, und das am Muttertag. Heute nicht, heute müsst ihr euren Müttern Folge leisten. Und sie ehren und lieben und wertschätzen. Mütter sind was Tolles. Aber es gibt Fälle, da muss ich vielleicht Gehorsam dafür weigern. Es gibt Fälle, da muss man vielleicht sogar töten. Es gibt Extremsituationen, es gibt ausgesprochen komplexe Sachverhalte, wo egal wie ich mich verhalte, ob ich so mache oder so mache, wo ich auf jeden Fall irgendwas falsch machen werde, wo ich auf jeden Fall schuldig werde. Und es gibt viele Bereiche, die waren vor ein paar tausend Jahren irgendwie noch gar nicht abzusehen. Die sind nicht mit einem einfachen Du sollst oder Du sollst nicht abzuhandeln. Gebote sind gut. Aber wie Jesus da sagt, es gibt Punkte, es gibt Momente, da können die guten Gebote auch nicht dienlich sein. Und jetzt ist ja die Frage, wie können wir damit umgehen, ohne in so eine Willkürlichkeitsfalle zu tappen, ohne dass die ganze Nummer vollständig beliebig wird. Und Jesus selbst gibt darauf eine Antwort. Als er gefragt wird, wie es mit diesem ganzen Gesetz und diesen ganzen Geboten eigentlich zu handhaben ist, da bringt er das auf diese ganz schöne, einfache Formel. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Und das zweite ist genau ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Da hängt alles dran. Das ist die zentrale Aussage, wenn es darum geht zu beurteilen, was ist jetzt dran. Immer diese Frage im Hinterkopf laufen zu haben, führt das Einhalten eines Gebotes dazu, dass meine Liebe zu Gott größer wird? Sehr gut, tun. Führt es auch dazu, dass meine Liebe zu meinem Mitmensch größer wird? Tun. Genau dann tun. Dann reden wir vom Gesetz der Freiheit. Fördert aber ein Gesetz, ein Gebot, die Liebe zu Gott und zu meinem Mitmenschen nicht, macht es mich unmenschlicher, härter, kälter. Dann darf ich es nicht in der Form anwenden. Dann muss ich gegebenenfalls mit Jesus im Boot mich über das Gebot hinwegsetzen. Für mich ist genau dieser Vers zu einem Prüfstein geworden, wie lebe ich, aber auch zu einem Prüfstein, wachse ich geistlich, werde ich Jesus ähnlicher. Nämlich nicht, befolge ich mehr oder weniger Gebote, sondern wird meine Liebe zu Gott größer. Und die wird dazu führen, dass ich seinem Wort Folge leisten will. Nicht muss, sondern will, weil sie gut sind. Aber das ist für mich ein Prüfstein. Wird meine Liebe zu Gott größer und wird meine Liebe zu den Menschen um mich herum größer? Blühen die in meiner Gegenwart auf oder gehen sie wie vertrocknete Primeln ein? Ich will das nochmal zusammenfassen. Ausgehend von Jesus, der das Sabbatgebot übertritt, war die Frage, wie sieht das eigentlich grundsätzlich mit Gesetzen in der Bibel aus, befolgen oder nicht, immer oder nur, wenn es mir passt. Und grundsätzlich ist mein Anspruch, dass ich Gott immer Folge leisten will. Wir sollen Täter sein. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass ich dabei total subjektiv bin und ich habe einen Filter drin. Aber egal, alles, was ich tue oder auch das, was ich nicht tue, was ich befolge oder über das ich mich hinwegsetze, das muss dazu führen, dass meine Liebe zu Gott und zu den Menschen größer wird. Darum geht's. Und das ist leider nicht so ganz klar und griffig und eindeutig zu beantworten. Schwarz-weiß, tun, ja, nein, das ist viel, viel leichter. Deswegen ist das auch vielen lieber. Aber schwarz-weiß wird Gott und seinem Wort und wird auch seinen Geschöpfen, nämlich dir und mir, nicht gerecht. Und damit wir da zurechtkommen, in diesen Situationen, wo es manchmal einfach grau ist, deswegen hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt. Wenn es immer schwarz-weiß wäre, bräuchten wir den gar nicht. Aber wir haben den Heiligen Geist in uns, der zu uns redet und uns in der jeweiligen Situation sagt, was dran ist, uns Richtung und Weisung gibt. Und ich möchte uns Mut machen, uns und unser Bild von Gott immer wieder neu hinterfragen zu lassen und immer zu schauen, wird meine Liebe zu Gott größer, wird meine Liebe zu meinem Nächsten größer und dann dementsprechend handeln. Nicht nur reden über die Liebe, sondern auch handeln. Gott segne euch bei eurem Hören und bei eurem Tun. Amen.